Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung Empathie. Als Moderator sollte man eigentlich nicht das sagen, was ich mir vorgenommen habe, heute zu sagen. Aber ich habe einen Gast bei mir, den ich unglaublich hoch schätze. Und ich habe ihn zum ersten Mal bei mir, weil ich ihn vergleichen kann. Da denke ich an eine Rede von Daniele Ganser. Ich kann ihn vergleichen mit Goethe, Schiller oder Humboldt. Das ist nämlich der Pionier der Alternativmedizin, Dr. Rüdiger Dahlke. Hallo Rüdiger.
Dahlke. Hallo.
Ich kenne dich ja schon seit meinem 22., 23. Lebensjahr. Du warst damals der allererste, der eine andere Form von Medizin ganzheitlich betrachtet hast. Und das hat mich damals ganz schön geflasht. Und ich glaube, das hat viele geflasht. Aber damals war das noch so, du warst auch noch erheblich jünger. Also genau wie ich auch noch erheblich jünger war. Das war damals, hast du auch angefangen mit dem ganzen Thema. Du warst noch nicht so groß, wie du das heute bist. Heute bist du einfach aus dem ganzen Feld ja gar nicht mehr wegzudenken, finde ich, aus der Alternativmedizin und auch aus der alternativen Szene. Du bist Vorbild für viele Menschen mit Sicherheit geworden. Du kannst auf ein Lebenswerk zurückblicken, auf das wenige zurückblicken können. Du hast Sachen erlebt, die wahrscheinlich auch wenige Menschen erlebt haben, weil du hast seit deinem Medizinstudium bist du eigentlich Frontman dieser ganzen oder diese eine Alternativmedizin geworden, wo viele sich angedockt haben natürlich, aber meistens ist es so, dass einer der Pioniere, der du warst, das meiste erlebt. Du kannst auf eine Zeitgeschichte, also du bist im Grunde genommen Zeitdokument der Bundesrepublik Deutschland, was das angeht. Vielleicht sogar deutschsprachigen Europa, also Österreich, Schweiz und so.
Ja. Ein bisschen ist es tatsächlich so, dass Krankheit als Weg, diese Deutungsgeschichte, die damals entstanden ist in dem Kreis um Torvald Detlefsen, die Psychosomatik wirklich also aus diesem Elfenbeinturm rausgeholt hat und verständlich gemacht hat. Und das ist ja dann auch ein unheimlicher Bestseller geworden. Das war gar nicht so gedacht. Also ich habe das noch so in Anführungszeichen gesetzt, das Buch, eine Seite, ein dickes Anführungszeichen, die Schlussseite, weil ich es diskutieren wollte mit den Kollegen, mit den Ärzten vor allen Dingen. Aber da war eigentlich im Wesentlichen am Anfang ignorieren. Und ich kannte das damals noch nicht. Gandhi hat es ja mal so schön gesagt, ne? Am Anfang ignorieren sie dich, dann machen sie sich lustig über dich, dann bekämpfen sie dich und dann hast du gewonnen. So war es, aber ich in der Phase des Ignorierens und des sich drüber erheben und lustig machen, ich wusste nicht, wie das weitergeht, war das relativ schwierig. Und das hat sich wirklich sehr, sehr verbreitet. Also kann ich so an so Dingen sehen, dass manche Leute sagen, hast du schon im Dahlke nachgeschaut? Und wie lange ich dann unterwegs bin, habe ich letztens auch mal gemerkt. Da stand ich an, weil so ein Andrang war, zu meinem eigenen Vortrag auf dem Kongress, Querdenker-Kongress, glaube ich. Und da war eine jüngere Frau, die stand vor mir. Und dann kam eine Ältere zu der hin und sagt, wo gehst denn du hin? Dann sagt die, zum Dahlke. Dann sagt die Ältere, ja, lebt der noch? Ich dachte mir, ja, muss lang her sein.
Ja, du bist bei vielen Leuten im Gedächtnis. Wie blickst du selber zurück auf diese ganze Zeit?
Ja, es ist eine ambivalente Geschichte. Also ich kann mich ja über Erfolg überhaupt nicht beklagen. Also ich habe wirklich viele, viele Bestseller geschrieben und auch da viele Menschen erreicht. Wenn ich heute so Vortragstouren mache, was ich ja immer noch tue, dann ist es manchmal wie so Erntedankfest. Also bedanken sich Menschen, die ich gar nie kennengelernt habe, die aufgrund von Büchern, CDs, Filmen so ihre Erfahrungen gemacht haben und auch gesundet sind. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich merke, dass die ganze Komplementärmedizin, wie ich diesen Bereich ja lieber nenne, also komplementierend zur Schulmedizin, eine Dimension dazu bringt, die Psyche zur Soma und sogar bis in die spirituelle Dimension hinein. Also, dass die inzwischen dermaßen krass und für mein Gefühl auch unfair niedergemacht wird im öffentlich-unrechtlichen Fernsehen. Ich kann das ja gar nicht mehr anders sagen.
Also nochmal öffentlich-unrechtlichen Fernsehen.
Ja, ich finde es nicht rechtlich, was sie machen. Mehr. Das ist nicht in Ordnung. Wobei ich kann mich auch darüber nicht beklagen. Es gilt ja immer das Schattenprinzip. Das war eine so unterirdische Sendung über Alzheimer im ORF. Das ist der öffentlich-unrechtliche Sender in Österreich. Und da gibt es auch den Ö1, das ist ein sehr rechtlicher Sender. Also da, ich habe es auch ganz anders erlebt früher mit denen. Na jedenfalls, die hat dann das Alzheimer so dargestellt, als könne man gar nichts machen, ein bisschen Denksport und so.
Also und Alzheimer ist ein Todesschein.
So ungefähr war das, ja, also Alzheimer-Demenz. Und ich kannte ja aber schon die Studie von Dale Bredesen, die war schon ein paar Jahre alt. Der hat von 10 Alzheimer-Patienten durch Lebensstilveränderung, so im Sinne von Ernährungsumstellung wie Peace Food, Gluten weg und so weiter, hat der von 10 in verschiedenen Stadien 9 wieder zurückgeholt. Die sind wieder gesund geworden. Der eine war nur deutlich gebessert. Also wenn die Schulmedizin sagt, da ist nichts mehr zu machen, heißt das, dass die Schulmedizin in ihrer Pharmahörigkeit, die sind ja völlig in Abhängigkeit geraten, die können nichts mehr machen. Aber wir können natürlich da noch vieles machen im Bereich der Lebensstilveränderung und der Psychosomatik. Das hat mich dann zu dem Buch animiert, Das Alter als Geschenk, was dann auch wieder ein Bestseller geworden ist, weil es einfach eine Medizin der Hoffnung auch ist. Und auch die Art, wie über Krebs berichtet wird im Öffentlich-Unrechtlichen, das ist einfach Hofberichterstattung für die Pharmaindustrie. Und die Wirklichkeit ist ja einfach ganz anders. Und insofern habe ich dann das jüngste Buch Krebs auf Abwägen geschrieben. Und das ist auch schon gleich wieder so gestartet, dass ich davon ausgehen muss, ganz viele Menschen sind gar nicht mehr einverstanden mit dem, was die so bringen. Und man erlebt ja das immer krasser. Also ich hatte kürzlich so eine Talkshow, das war wirklich jetzt auch der Höhepunkt. Da, sowas habe ich noch gar nie erlebt. Die wollen über Wunderheiler reden, haben keinen einzigen eingeladen, haben keinen Heiler eingeladen, haben keinen Geheilten eingeladen, haben auf Energetiker projiziert, das sind die österreichischen Heilpraktiker, hatten aber keinen eingeladen. Ja? Also die haben zwei Skeptiker eingeladen, das sind diese, gibt es ja in Deutschland genauso, diese doch sehr beschränkt aufs alte Weltbild kaprizierten Dauernörgler. Und dann noch ein Guru-Jäger, und die ging dann alle drei auf mich los und die Moderatoren waren sowas von parteiisch. Also dass auch das normale Fernsehpublikum getobt hat, dass man sich sowas bieten lassen muss. Und ich meine, es war einfach so entlarvend. Sowas, glaube ich, wäre vor 10 Jahren noch nicht möglich gewesen. Da haben die noch versucht, den Schein fairen Journalismus zu wahren. Das haben sie jetzt. Im ORF habe ich sowas schon mal erlebt bei einer Sendung über den Film. Am Anfang war das Licht. Da hat dann der Intendant sogar zugegeben, dass er die Talkshow vorher manipuliert hat. Also als Korrektiv für den Film, den er nicht mochte. Also das sind schon Zustände, das ist viel ärger geworden. Insofern sage ich ambivalent. Ja, also so, wenn ich mir anschaue, Krankheit ist Symbol, das steht heute in ganz vielen Bücherregalen, in Küchen sogar, um schnell mal nachzuschlagen. Und Peace Food ist auch so ein
Riesen. Auch Schatten, was du geschrieben hast.
Schattenprinzip.
Das ist auch ziemlich bekannt.
Schicksalsgesetze, das ist so wirklich, da ist sehr viel Verbreitung da. Und da gibt es sehr viele, die das lernen, was mich natürlich besonders freut, junge Ärzte, Heilpraktiker. Und aus allen möglichen medizinischen Berufen. Und trotzdem ist es aber so, dass insgesamt ja fast so eine Art Krieg herrscht gegen die Komplementärmedizin, gegen alles Naturheilkundliche, diese ganzen pflanzlichen, unglaublichen Hilfen. Ja? Also diese sekundären Pflanzenstoffe, das sind sowas Wertvolles bei Krebs, aber auch im Alter und so weiter, bei Demenz und solchen Krankheitsbildern. Das wird richtig konsequent niedergemacht. Die Homöopathie wird aus allen Rohren beschossen. Und dann machen sie also eine Impfpropaganda. Ich meine, das ist alles so aus dem Lot für mein Gefühl. Da ist dann mal vor ein paar Jahren schon mal ein Kind an Masern gestorben, fraglich. Schlimm für die Eltern. Also als Vater einer behinderten Tochter weiß ich schon, was das bedeuten kann, wenn ein Kind leidet oder gar stirbt. Aber um die 30.000 Lungenentzündungstoten, die jedes Jahr in Deutschland sterben, an den ganzen resistenten Keimen durch den Hospitalismus, durch diese Antibiotika-Orgie, durch diese Massentierzucht. Da wird überhaupt nicht drüber geredet. Ja, weil wir im öffentlich-unrechtlichen Fernsehen haben die dauernd Nebenschauplätze, ja, um die es überhaupt nicht geht. Ja, das ist so, wie soll man sagen, auf Masern, da wird jetzt ein unsäglicher Impfstoff dann wahrscheinlich zwangsweise eingeführt. Ich meine, es ist in der Politik nicht besser. Der Chef der Liberalen ist für Zwangsimpfung. Der hat noch nicht mal kapiert, was liberal heißt. Also in Deutschland, was ich da gehört habe. Naja, muss man sagen, das ist schon absurd. Da geht es jetzt gegen Interkontinentalflüge und so weiter. Ja, der springende Punkt ist doch einfach, es geht um die Massentierzucht. Aber die ist wieder natürlich sowas von geschützt, weil es halt Wirtschaft ist und Konzerne dahinter stehen. Also wir könnten so viel gravierend bessern, wenn wir mal die Milchwirtschaft anschauen würden. Ja, wenn wir mal die Lebensmittelindustrie, das ist ja gar keine Lebensmittelindustrie mehr, das ist ja bestenfalls noch Nahrungsmittel,
Füllstoffe,
der übelsten Art, ja, anschauen würden. Also es gibt so viele wesentliche Bereiche, die werden komplett ignoriert und es gibt so viele wirklich Lappalien, wo man sich denkt, was soll denn das jetzt? Aber das ist überall so. Im Endeffekt, also bei uns inzwischen, kann ich nicht sagen, es ist alles so viel besser geworden. Meine Bücher haben schon auch so eine ziemlich breite Spur gemacht und es hat sich in der Bevölkerung sehr verankert. Das heißt ja auch, 80% der Österreicher, der Deutschen wollen naturheilkundliche Medizin. Wir sehen das in unserem Zentrum Tamanga, wir machen so eine Naturkur. Da gibt es so wunderbare Dinge, wenn du dich an Mutter Natur anlehnst. Vater Staat ist für mich wirklich eine Unsäglichkeit geworden. Also diese Schikanierung. Und ich suche immer noch den Ersten, der von der Datenschutzgeschichte profitiert hat. Ich kenne nur Yoga-Studios und kleinere Unternehmen, die völlig fertig sind, weil sie 2/3 ihrer oder 4/5 ihrer Adressen verloren haben mit dieser Methode, wie es in Deutschland durchgezogen wurde. Naja, und jetzt kommt dann das Urheberschutz. Ich meine, ich habe ja so viele Urheberrechte, aber ich erwarte einfach aus Brüssel oder von der Verlierer-Kombo oder in Berlin einfach wirklich gar nichts Positives mehr. Das ist für mein Gefühl rein Schatten, was da passiert. Was haben die für eine Gemeinsamkeit, diese beiden, die Roten und die Schwarzen da? Also sie wollen an der Macht bleiben, das ist nur ganz klar, und sie wollen die AfD verhindern. Und sie werden Steigbügelhalter für die AfD. Also merken auch gar nicht, wie sie so in den Schatten reinlaufen. Und das ist auch in der Medizin leider so. Ne? Man spricht dann schnell mal von evidenzbasierter Medizin. Das ist so diese wissenschaftliche, von Archibald Cochrane kommende Variante, dass man wirklich auch mal die eigenen Methoden wissenschaftlich kontrolliert. Das würde der Schulmedizin unglaublich schlecht bekommen, wenn man es mit ihr selbst machen würde. Und gegen die Homöopathie zu richten, ist absurd, weil die ist so individuell, die kann man mit diesem Kriterium überhaupt nicht in den Griff kriegen. Aber die Wirklichkeit ist ja anders. Das Problem bei uns ist ja nicht, dass wir jetzt mit evidenzbasierter Medizin für Ordnung sorgen, sondern wir haben eine eminenzblasierte Medizin. Und das ist einfach ganz was anderes. Ja, das kann man in der Krebsmedizin so krass sehen. Da auch so ein Fall dann mal beschrieben. Ich meine, da passieren unsägliche Dinge in Deutschland. Ja, da ist der Chef der Arzneimittelkommission, Professor Ludwig Berlin, der sagt, wir können keine unabhängige Forschung mehr treiben. Ja, überall Pharmageld dabei und die Pharma bestimmt natürlich das Ergebnis.
Oder Militär ist auch oft dabei.
Ja, also es ist, gut, ich kann nicht sagen, es ist besser geworden. Mhm. Ich kann sagen, meine Ansätze, die waren sehr erfolgreich, sind das immer noch. Da bin ich auch dankbar dafür, dass ich nach jetzt über 40 Arztjahren und so fast so lange schreibe ich ja auch immer noch gelesen werde. Und immer noch mir Leute zuhören bei Vorträgen und solchen Dingen. Und ich heute auch Dinge machen kann, die ja, sehr spannend sind, die mich herausfordern. Das ist ja auch so, dass diese Bücher in 28 Sprachen sind, das heißt in über 50 Ländern. Und ich staune manchmal, ich war jetzt kürzlich in Rio, da waren über 1000 Therapeuten. Da ist es verbreiteter, bekannter offensichtlich, als es sogar jetzt in Österreich wäre oder in der Bundesrepublik. Also, das ist so beides. Viel Erfolg. Auf der anderen Seite tut es mir weh und leid für die Naturheilkunde, für die, auch für die Psychosomatik letztlich, für die Homöopathie, was da passiert mit dieser extremen Industriehörigkeit der öffentlich-unrechtlichen eben. Und die sind ja doch noch so, dass sie sehr großen Einfluss haben.
Also man merkt das auch in deinen Vorträgen und so, dass du ein Arzt aus Leidenschaft, aus Herzensgründen bist. Du willst helfen. Du kannst es nicht auch schwer ertragen. Vielleicht hast du es gelernt, etwas weniger oder etwas besser zu ertragen. Aber ich glaube, du bist ein Mensch, der es nicht ertragt, ein Heilmittel zu haben, ein Mittel zu haben, um Menschen zu helfen. Und du merkst, die machen alle das Falsche. Und gehen dabei vor die Hunde, auf lange Sicht. So, ne? Also einerseits hast du Erfolg mit deinen Büchern und andererseits siehst du als Arzt aber auch dich als jemand, der helfen will. Und das macht auch was mit dir.
Ja, das ist schon so. Ne? Es wäre so einfach über diese Ernährungsschiene mit pflanzlich vollwertig. Wenn ich mir das so anschaue, ich komme ja aus dieser Hippie-Zeit und 68er-Zeit und da ist ja schon viel soziales Engagement auch drin gewesen, was mir eigentlich so geblieben ist. Wenn ich mir denke, der Jean Ziegler, der sagt, wir könnten spielend 15 Milliarden Menschen pflanzlich ernähren auf dieser Welt. Jetzt machen wir es aber mit Fleisch und dann schaffen wir keine 7,5 Milliarden und das nur mit Mord und Totschlag und dieser, ja eben, den Machenschaften der Industrie. Das ist ja eine unglaubliche
Lobbysystem.
Ja. Und man darf ja diese Dinge auch gar nicht mehr beim Namen nennen. Also es wäre so einfach. wenn wir die Ernährung umstellen würden in diese Richtung Peace Food. Da meine ich gar nicht vegan. Das, also man kann es ja auch Weißmehl, weißen Zucker, Whisky, Wodka, Zigarren, das ist alles vegan. Das muss ja schon plausibel sein.
Ja, das sollte man nicht.
Pflanzlich.
Was wäre denn deiner Meinung nach? Gehen wir mal in Peace Food, steigen wir da mal ein. Was wäre deiner Meinung nach das, was die Leute machen müssen und wie sie sich ernähren sollten oder könnten?
Na, zuerst einmal müssen sie alles Gefährliche, Schädliche und Giftige weglassen. Und wenn du bedenkst, dass 93%, Schweizer Studie, des Giftes, was wir über Ernährung aufnehmen, aus dem Tierprotein kommt, würde ein intelligenter Mensch das einfach weglassen. Damit ist nicht nur alles Fleisch weg, auch alle Milchprodukte weg, Eier und so weiter,
Fisch. Also nochmal, 93% aller Krankheiten...
Nein, aller Gifte.
Aller Gifte, Entschuldigung.
Die wir aufnehmen.
Aller Gifte, die wir aufnehmen, in unseren Körper einlagern, die Leber schädigen wahrscheinlich, extrem vielleicht sogar, ja. Die kommen aus Tierprodukten.
Aus Tierprotein.
Tierprotein.
Ja. Protein. Ja, also der Honig wäre noch draußen vor sozusagen, das ist Kohlenhydrat. Aber das müsste einfach verbreitet werden. Stattdessen hast du eine Milchwirtschaft, eine Fleischwirtschaft.
Milch macht stark.
Ja, also...
Müde Männer runter.
Fleisch gibt Kraft,
ja.
Milch macht starke Knochen. Fleisch macht so deutlich Krebs, dass es die WHO, und das ist ja auch ein konzernabhängiger Verein. Ja, also wenn du an die Inszenierung dabei Grippe denkst, ne? Vogelgrippe, Schweinegrippe, ja. Das war ja für jeden, der ein bisschen Virologie verstanden hat, komplett durchschaubar. Das Tamiflu ist heute natürlich verboten. Einfach, das war immer schädlich. Das ist bei der Erstzulassung hat der Prüfer von der FDA in den USA hat gesagt, das ist ein wirkungsloses Medikament mit starken Nebenwirkungen. Dann hat man den Prüfer ausgewechselt, um das Mittel zuzulassen. Und was haben die, auch die Deutschen, Milliarden gekauft? Für Milliarden Euro Tamiflu gekauft. War immer wirkungslos und schädlich. Ist jetzt auch natürlich weg vom Markt. Kann man jetzt sogar nachschauen. In Wikipedia, die ja ab und zu, wenn sie sich nicht gerade als Hetzorganisation betätigt, ja auch mal Informationen bietet. So 95%, man weiß immer nicht welche, aber gegen alles Komplementärmedizinische und Spirituelle hetzen sie halt einfach. Naja, also wenn du das jetzt so anschaust, diese ganze Situation, ist die ja schon beeindruckend. Und es wäre so einfach über die Ernährung. Ne? Also wir müssten da einfach nur umsteuern. Die Leute müssten das wissen, wie gefährlich, schädlich und giftig Tierprotein ist. Und ich meine, du könntest Großteil der kindlichen Allergien vergessen, wenn die keine Milchprodukte zu sich nehmen würden. Es gibt gar keinen Typ-1-Diabetiker, der nicht Antikörper gegen Kuhmilch im Blut hat. Und solche Dinge wissen wir schon lange. Ja, wir können zum Beispiel, laut Professor Leitzmann, das Krebsrisiko bezüglich Dickdarm, Enddarmkrebs, Kolonkarzinom, das ist die zweittödlichste, also hat meisten Todesopfer fordert, dieses Krankheitsbild, um 90% senken, wenn wir die Ernährung umstellen. Die Brustkrebsrate um 50% senken, die Prostatakrebsrate um 50% senken, das ist der meistverbreitete Krebs, Prostatakrebs. Also wir hätten unglaubliche Möglichkeiten dort, aber es ist wirklich sehr schwer, das zu verbreiten. Und wie gesagt, ich kann mich nicht beschweren, die Peace Food Bücher, das ist ja eine ganze Serie dann, auch eine Kochbücher und so weiter, das sind Hunderttausende im Umlauf und werden noch verliehen und so weiter. Aber trotzdem, gegen so das breite Feld.
Also gegen den Mainstream, ne?
Ja, kannst du...
Nicht ankämpfen, ne? Nicht ankommen.
Ankämpfen tue ich, aber du kannst nicht ankommen dagegen. Mhm. Weil natürlich für viele Menschen das schon immer noch so, die glauben das, was da kommt. Auch wenn es also ganz unwissenschaftlich ist. Ne? Die Wissenschaft ist viel weiter. Das erlebe ich bei so vielen Sachen, beim Fasten. Also Walter Longo, UCLA, das ist so die Renommee-Universität in Kalifornien. Der Mark Metzen, das ist John Hopkins School of Medicine, das ist auch so eine erste Adresse in den USA. Die singen das hohe Lied des Fastens. Wie ich dieses Kurzzeitfasten geschrieben habe, was ja wirklich so ein Jungbrunnen ist, der so einfach geht. Da war ich erstaunt. Ich schaue mal, was gibt es an Studien? 300 Studien habe ich sofort gefunden, die singen das hohe Lied des Kurzzeitfastens.
300 Studien?
Ja, und wirklich sehr fundiert.
Und ich das meine, heißt, man muss blind sein, um das nicht zu sehen, als Mediziner.
Blind, ja, gelenkt einfach. Ich meine, Mediziner sind halt einfach klassisch Pharma gesponsert, immer schon, also bis ins Kleine hinein. Wenn ich jetzt eine Fortbildung mache, mache ich ja auch für Deutsche Ärztekammer sogar. Mhm. Gibt es auch viele Punkte, bin ich auch dankbar dafür. Bei der ersten Fortbildung hatten wir dann eine weinende Bedienung dort. Ja, die sagte, fast keiner hat seinen Kaffee bezahlt. Das sind die gar nicht gewohnt. Das ist nicht Bosheit von Ärzten, ne, dass die den Kaffee nicht bezahlen. Die sind einfach gewohnt, dass der bezahlt wird. Den haben wir dann bezahlt sozusagen. Mhm. Aber wenn du jetzt eine Ärztefortbildung organisierst, dann war das am Anfang für die geradezu schockierend, dass das Hotel nicht bezahlt ist. Dass die das tun sollen.
Das, ne? Hotel war nicht, ach Gott.
Ja, also es ist so.
Also die leben durch die Pharmaindustrie.
Über Jahrzehnte war das
so. Alle, aber
heute ist das nicht mehr so. Heute dürfen die das gar nicht mehr so direkt machen. Ja. Aber die haben natürlich andere Methoden. Ich kriege das auch angeboten. Du füllst ein paar so belanglose Zettel durch. Das gilt dann als wissenschaftliche Mitarbeit. Dann kriegst du das richtig bezahlt. Das geht natürlich weiter. Wobei auch die treiben es immer bunter, muss man sagen. Das ist auch etwas, was mich so beunruhigt. Das neue Mittel Kymria von Novartis, das ist gegen Lymphome, das ist Lymphknotenkrebs bei Erwachsenen und gegen kindliche Leukämien. Da kostet die Erstbehandlung 340.000 Schweizer Franken. Das schafft die Schweizer Gesundheitsbehörde nicht. Das Gesundheitssystem kann das nicht bezahlen. Und habe ich so ein Interview gehört mit dem Chef dieser Behörde. Das Schweizer System ist viel gesünder als das österreichische oder das deutsche. Also die Industrie geht da schon auch Wege, die sind wirklich gravierend. Die gehorchen eben nicht mal den Gesetzen des Kapitalismus. Ich bin ja einmal im Jahr meistens in den USA und halte da auch gerne Seminare in Esalen oder Omega, diesen ja, spirituellen Zentren. Aber muss sagen, es ist schon ein schreckliches System, was da läuft. Die haben immer mehr metabolisches Syndrom, immer mehr Typ-2-Diabetes. Also es ist eine irre Seuche geworden in den USA. Die Menschen sind ja auch so übergewichtig, extrem. Und jetzt müsste man ja glauben, wenn sie so viel mehr Insulin brauchen, dann wird es ja billiger. Das ist ja die alte Logik des Kapitalismus. Genau. Aber was haben die gemacht? In den letzten 11 Jahren haben sie den Insulinpreis verdreifacht. Das heißt, höre ich dort, es sterben Leute schon, weil sie sich ihr Insulin nicht mehr zahlen können an Diabetes. Also es ist schon ein eigenartiges Vorbild, was wir da haben.
Das ist pure Gier, ne? Gier, einfach nur Gier, mehr Geld.
Ja, naja, ist einfach die Logik des Systems, das hast du überall. Wenn du so einen Film anschaust wie das System Milch, da wird noch nicht mal drauf groß eingegangen, wie schädlich Milch ist. Colin Campbell, der Professor von Cornell, frühere Professor von Cornell, auch so eine Renommier-Uni, sagt ja da einiges. Der sagt, es ist das gefährlichste Kanzerogen auf diesem Planeten, Milchprodukte. So, aber das meine ich gar nicht. Einfach das System der Milchwirtschaft. Wenn du das mit so einem Film, der hat das ganz ruhig abgefilmt, wenn du das da so durchschaust, dann siehst du, es geht nur um Konzernförderung von Brüssel aus. Mhm. Ich meine, das ist dann grotesk. Die stehen dann hin und machen eine Schweigeminute für die vielen, vielen französischen Bauern, die sich im letzten Jahr durch Selbstmord umgebracht haben, aus Verzweiflung. Den Bauern geht es katastrophal, sogar den Großbauern. Dann stehen die da, ohne rot zu werden, diese EU-Bürokraten, gewählten Menschen, und machen eine Schweigeminute für die Opfer ihrer Politik. Es ist schon...
Das ist grotesk.
Ja, irgendwie, wo ich so merke, oh, ja, klar, ich freue mich auch, wenn so ein Buch so geht oder die Podcasts so erfolgreich sind. Mhm. Aber auf der anderen Seite wächst der Schatten schon mehr als mit. Und die Verhältnisse werden eigentlich immer, wie soll man sagen, spitzen sich immer mehr zu. Mhm. Also manchmal denke ich wieder an Karl Marx. Der hat das ja schon gesagt, dass der Kapitalismus sich dann selbst sozusagen
frisst,
weil er einfach die Grenzen nicht mehr achtet. Mhm. Und das ist schon ein System, wenn man denkt, Milchwirtschaft ist wirklich eine katastrophal gefährliche Sache, wirklich krebsfördernd. Da ist dieser IGF-1-Faktor drin in der Milch. Der ist so wichtig fürs Kalb, weil das muss schnell wachsen. Sonst kann es nicht mit der Herde fliehen. So, wenn du denkst, Serengeti, die Gnu-Herden, die Löwen jagen da die ganze Herde und dann nehmen sich die Schwächsten und die Ältesten. Und also muss das ganz schnell wachsen. Fürs Kalb ideal. Wenn du aber jetzt einem erwachsenen Menschen IGF-1 gibst, diesen immunglobulin-ähnlichen Faktor 1, das ist ein Wachstumsfaktor, und dann hast du ein ganz schnelles Zellwachstum und die Apoptose, dieser Zellselbstmord der alten und geschwächten, geschädigten Zellen, der findet nicht mehr statt.
Nein, er wird gestoppt dadurch.
Durch das IGF-1, weil das Kalb hat natürlich noch keine alten, geschädigten Zellen.
Ja, klar, es darf ja keine Apoptose in dem Bereich bewirken. Ne?
Also wenn du das aber jetzt bei einem erwachsenen Menschen machst, dann hinderst du die Ausmusterung der alten, geschädigten Zellen und du förderst ganz schnelle Zellwachstum. Das ist das klassische Krebsprogramm. Das fördern wir, subventionieren wir. Und ich meine, das machen diese im Wesentlichen christlichen Parteien. Ja, also das sind so Dinge, die mich schon auch schockieren. Wenn ich mir das anschaue, interessiere mich sehr für Tierschutz, Naturschutz, Umweltschutz. Das ist einfach so klassisch Schattenprinzip. Auch das Buch ist ein Bestseller. Hat die 100.000 als Hardcover schon. Und trotzdem, das ist doch ist rein Schatten. Ne? Also alles, was sich christlich nennt in der Politik, verhindert den Tierschutz, verhindert den Naturschutz, verhindert den Umweltschutz. Ja, ist egal, ob es Schnabelkürzung ist oder dass die ohne Narkose kastriert werden, die Schweine, Schreddern der Küken und Kastenstand und so. Es sind immer christsoziale oder christdemokratische Politiker, in Anführungszeichen, die die unchristlichste Politik machen. Also, ich kann sagen, das Schattenprinzip habe ich schön weit verbreiten können, aber es läuft trotzdem so ganz vieles in den Schatten hinein, in der Medizin. Und darüber hinaus leider auch, ne? Also in der Ökologie auch, das ist für mein Gefühl auch, der Kampf auf Nebenschauplätzen. Ja? Okay, CO2, und wollen wir sparen, meinetwegen. Aber im Endeffekt ist es doch so, dass wir können auch die Kreuzfahrten einstellen, das werde ich auch nicht mehr machen, die Ärztekreuzfahrten, weil du so einen Gegenwind kriegst. Aber effektiv muss man doch sehen, Kreuzfahrten machen 0,5% der gesamten Schifffahrt aus. Und auf meinen Kreuzfahrten mit den Ärzten, und dann kommen die nicht, wenn sie nicht auf Kreuzfahrt sind, ehrlich gesagt, ich kriege die nicht ins Biohotel zu 100. Wenn da von 100 Ärzten oder 80 drei umsteigen würden auf Peace Food, pflanzlich vollwertig, und das ihren Patienten weitersagen, wäre das ökologisch ein sensationeller Erfolg.
Aber nicht ökonomisch.
Nein.
Für die.
Na, die Ärzte machen es auch aus ökonomischen Gründen. Die können die Kreuzfahrt absetzen, die kriegen ihre Punkte, können ihre Partner mitnehmen und die ganzen Kurs können sie absetzen. Und sie sind in einem Teil der Welt, wo sie alleine vielleicht so nicht hinfahren würden. Das ist schon der Grund dahinter. Aber bei mir steigen meistens 30, 40, 50 um auf eine pflanzliche Ernährung und haben eine unheimliche Auswirkung. Und diese 0,5% der Schifffahrt, wenn du das jetzt rechnest gegen die Tatsachen, dass nur der Schaden aus der Massentierzucht durch die Abgase, dass der höher ist als der Schaden durch alle Landfahrzeuge, alle Wasserfahrzeuge und alle Luftfahrzeuge zusammen, dann siehst du auch da, auf was für einem Nebenschauplatz da gekämpft wird. Ich bin ja für ein besseres Klima, keine Frage. Vor allen Dingen auch ein zwischenmenschliches, ehrlich gesagt. Also mit der CO2-Sache ist eine andere Sache. Aber ich bin ja auch froh, dass die Jugend aufsteht. Ich habe extra Future for You geschrieben, so ein E-Book, dass die mal Wind unter ihre Flügel kriegen. Ich hoffe ja, sie wachen dabei so auf, dass sie
bleiben längerfristig in einem Aktivismus. Genau.
Und ich würde denen ja raten, streik den Montag auch noch. So ein blauer Montag hat das auch gut verdient. Es geht um eure Zukunft. Ja, ich bin froh, dass die mal Aufstand üben. Allerdings, wenn ich mir so anschaue, auf welchen Ebenen jetzt wieder die Mainstream-Medien da Umweltschutz jetzt betreiben, muss ich sagen, ey, der springende Punkt ist die Massentierzucht und der norddeutsche Güllegürtel. Und da wird doch nichts gemacht.
Gar nichts.
So, und das kannst du jetzt, ich fürchte, so wie ich es in der Medizin sehe, so sehe ich es im Ökologiebereich politisch, so sehe ich es wirtschaftlich bei der Milchwirtschaft, dieser sogenannten Lebensmittelwirtschaft. Ich meine, die Ministerin, die ihr da habt, das ist ja auch schon wieder nett, muss man sagen, ne? Wenn die diesen Werbespot dreht für Nestle-Chef. Ja, weil der hat dieses Gift in seinen Lebensmitteln nicht um 90% auf 10% gesenkt. Der hat es um 10% auf 90%. 90% bleibt drin. Also das bleibt ungenießbar, dieses Futter, aus meiner Sicht, gesenkt. Und da macht die so einen ihn hochjubelnden Werbespot. Das ist halt, ich meine, eine ja, es ist eine High-End-Lobbyisten-Kaderschmiede, diese Partei. Das ist so. Gut, über die Sozialdemokraten brauchen wir nicht mehr reden, die schaffen sich gerade selbst ab. Aber die Grünen, ich meine, da haben wir diese nette Bayerische, die mir auch schon wieder sympathisch ist. Also die, muss man eh sagen, nette Frau. So, und die ist ja auch für, dass man nicht mehr fliegen und all das. Aber sie fliegt dann nach Kalifornien und isst dann mit einem Plastiklöffel aus einem Plastikbecher Eis. Ich meine, es gibt auch kein anderes Eis in den USA, das muss man dazu sagen. Ich war ja auch schon öfter in Kalifornien. So, und was ich dann aber schon wieder lieb finde und nett, sie macht ein Selfie.
Und schickt das ins Internet. Und jeder sieht, wie kannst du das machen.
Aber ich muss auch sagen, letztens habe ich mal Herrn Höcke gehört, da habe ich auch gedacht, hat der sich um 80 Jahre geirrt?
Hat er.
Irgendwie macht mich das alles nicht besonders froh. Und insofern, ja, Was mich froh macht, ist ehrlich gesagt, dass wir so gute Chancen heute haben. Also ich habe jetzt beim Fasten plötzlich auch die besten Wissenschaftler hinter mir. Nicht nur die ganzen
Religionsstifter. Die mehren sich auch immer mehr. Es gibt immer mehr hochgradige Studien über Fasten, wie gesund das sei und wie stark das Immunsystem gefördert wird.
Ja,
und diese Krankheiten präventiv.
Ja. Ne? Nach 4 Tagen Fasten hast du schon 40% nach Professor Walter Longo des Immunsystems regeneriert. Der Jungbrunnen schlechthin. Und über die Ernährung ganz ähnlich. Ne? Also ich meine, kommt dann sogar in so einem Film wie das System Milch, kommt dann vor, dass nur ausgerechnet in den Ländern, wo so viel Milch getrunken wird, haben sie die höchsten Knochenbruchzahlen. Natürlich, weil das auch die Osteoporose fördert. Also Fleisch macht Krebs, sagt sogar die WHO. Und Milch macht mehr Krebs durch das IGF-1 und macht noch die Knochen kaputt. Das können wir heute ganz gut belegen.
Die ist bewiesen so. Es ist wissenschaftlich nachweisbar, ne? Kann man so sagen.
Ja.
Aber die Lebensmittelindustrie oder die Milchindustrie, die ist halt stärker, die hat halt mehr Macht.
So ist es.
Durch die Lobbyarbeit.
Und insofern denke ich mir, also einfach ist noch viel Arbeit. Und was ich schön erlebe, ist, dass immer mehr Menschen aufwachen. Ja, ich habe einfach, wenn ich so Kurse gebe, ich habe ja auch große Kurse, 100 mehr Leuten, da schaut keiner mehr Fernsehen. Und diese Mainstream-Medien gehen ja runter in einem Sinkflug. Das ist ja wohlverdient.
Printmedien auch, die sogenannten etablierten Printmedien gehen ja auch runter.
Das ist einfach wohlverdient. Und ich glaube, die nehmen es in Kauf, weil sie halt einfach genug gefördert sind. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich kann mir auch diese Skeptiker nicht erklären. Das sind ja in der Regel studierte Leute. Warum tun die das? Ich habe noch nie 1 Euro gekriegt in einer deutschen Talkshow oder in einer österreichischen Talkshow vom ORF oder so. Also du fährst dahin, du kriegst da deine Spesen. Aber warum machen die das? Ja, die haben ja nichts davon. Also die meisten haben nichts geschrieben oder so. Ich denke, die sind auch gefördert oder gesponsert, wie man heute sagt.
Und oder halt haben einen Job, der gefestigt dadurch bleiben muss. Die können nichts anderes sagen.
Auch bei dieser Fast-Talkshow im ORF, der Kollege war schon längst jenseits der Pensionsgrenze. Und da muss schon auch Engagement, der war mir auch nicht unsympathisch, kann ich gar nicht sagen. Also die scheinen das auch schon zu glauben, zum Teil. Es ist eine verblüffende Situation, muss ich sagen. Das, was mich noch so inspiriert ist, dass einfach heute eben hinterm Fasten jetzt so viele Wissenschaftler stehen. Dass das Fasten so ein wunderbarer Einstieg ist in den Umstieg in Richtung Peace Food. Und dass wir da auch immer mehr Studien bekommen. Ne? Letztens habe ich sogar mal Unterstützung für Krankheit als Symbol posten können. Auch eine Studie, auch eine renommierte Universität USA, die einfach die Psychosomatik anfangen zu belegen. Diese amerikanischen Forscher sind ja so, wie soll man sagen, irgendwie ein Stück respektloser. Also die gehen die Sachen relativ locker an. Oder dieses Waldbaden, was ja aus Japan so rüberkommt. Ne? Das ist, also du gehst eine Stunde in den Wald und hast so eine Förderung deines Immunsystems. Du verbringst einen Tag im Wald und hast eine verblüffende Auswirkung, die du noch einen Monat danach messen kannst und wissenschaftlich messen kannst. Ja, also das ist wirklich auch ein enormer Fortschritt. Und ich hoffe immer noch, ja, also das war im Vorgespräch, haben wir so ein bisschen drüber geredet, gibt so 2 Fabeln, zwischen denen ich das sehe, so wie ich es in Future for You geschrieben habe. Es ist einmal die Erklärung, warum lassen sich das die Menschen gefallen. Ja, wenn ich den Ärzten, kommt mir vor 40 Jahren, gut 40, 42 Jahren, wie ich angefangen habe, gesagt hätte, wie das rauskommt, hätten die, glaube ich, einen Generalstreik gemacht.
Ja.
Aber die haben es nicht. Und das ist das Froschbeispiel. Du schmeißt einen Frosch in 50 Grad heißes Wasser, der springt sofort raus aus dem Topf, das ist dem viel zu heiß. Du machst da kaltes Wasser rein, gleiche Frosch, der hängt da drin, der ist so poikilotherm, also wechselwarm, passt sich immer die Außentemperatur an. Du heizt den Topf auf, bei 10 Grad ist es dem noch kalt, bei 20 wird es schon ein bisschen besser, wird er lebendiger, bei 30 ist schon so ein bisschen mediterran, bei 40 ist schon so karibisch, der ist gut drauf, bei 45 wird es dem heiß, viel zu heiß, und bei 50 hockt er drin und bleibt sitzen und der lässt sich abkochen. Und das, glaube ich, passiert auch mit der Bevölkerung. Ja, die Leute kriegen so Schritt für Schritt gar nicht mit, wie sich ihre Situation verschärft, verschlechtert. Vater Staat ist ja inzwischen zu einem unsäglichen Monstrum geworden, aus meiner Sicht.
Ja.
Diese ganzen Überwachungsgeschichte und was wir für Vorwände haben seit 9/11, ist ja beeindruckend. Und im Endeffekt, die meisten Menschen nehmen das so hin. Und auf der anderen Seite eben selbst erlebt, habe ich mal so Bambus gepflanzt, wurde ich schon gewarnt, der ist nicht mehr in den Griff zu kriegen. Ich wollte aber Bambus haben. Und ja, da ist wirklich nichts passiert im nächsten Jahr, im übernächsten. Nach 3 Jahren einfach nichts. Nach 4 Jahren nichts. Und dann nach 5 Jahren kamen die aber rausgeschossen. Da konntest du fast zuschauen. Ja, am nächsten Morgen.
Ja, die wachsen ja, wenn die wachsen, so und so viel Zentimeter pro Tag.
Ne? Ja, enorm. Mhm. Und das ist meine zweite Hoffnung. Ich erlebe ja schon in vielen Ländern, bin ja in vielen, das war ja gerade in Bulgarien, Sofia, die Leute sind ja hochgradig unzufrieden mit dem, was kommt von Vaterstaat, vom System her. Und ich habe so die Hoffnung, dass das irgendwann, so wie der springende Punkt, Tipping Point, so Malcolm Gladwell, plötzlich vorbei ist. Wie war das mit der DDR und dem Ostblock? Ja, wer hätte 88 geglaubt, dass der Schabowski oder Schabonski, wie er
Schabowski, ne?
Ja, Schabowski. Dass der da mal
eine kommt. Falschmeldung hat er rausgebracht, gibt, ne?
Ja.
Also hat sich geirrt,
so. Dass das System wie so ein Domino-Effekt einfach sich auflöst. Und ich denke mir, da ist einfach Hoffnung, dass
das sowas ist ja passiert. Mit allen Systemen passiert. Also ich nehme immer für mich im Kopf immer dieses sogenannte Hitler-Regime oder Nazi-Regime, wie man das nennen möchte. Das war ja relativ kurz an der Macht. Also Merkel ist länger an der Macht als das. So, ja. Oder Helmut Kohl oder Adenauer. Das ist eine ganz kurze Zeit gewesen, in der es unglaublich restriktiv abgegangen ist. Und auf einmal war das alles vorbei. Die Hälfte hat den Hals gewendet und ist in die Demokratie rein. Aber auch so etwas hat immer auch ein Ende. Also ist in der Zeit ist es Terror hoch 10, sag ich mal, für alle Menschen oder für die meisten Menschen. Und dann aber auf einmal ist das vorbei. Aber vorher gab es 10.000 Gesetze, die du einhalten musstest, wenn dir nicht der Kopf rasiert werden sollte.
Da hat eben dieser Malcolm Gladwell, das ist einer meiner Lieblingsautoren, das ist so ein Wissenschaftsautor, der hat da mal Tipping Point geschrieben. Und da kann man das auch in vielen Bewegungen sehen. Ja, es muss so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und wenn ich mir diese ORF-Erfahrung in dieser Talkshow jetzt da über die Wunderheiler anschaue, denke ich mir, die sind jetzt so unverschämt und so frech schon geworden.
Die Journalisten,
die
Pseudo-Journalisten.
Ja, die so dieses Mainstream
noch
Soße verkaufen da. Dass die Bevölkerung in großen Teilen ja nicht mehr einverstanden ist. Und irgendwann muss das knallen und muss das aufhören. Auch wenn man bedenkt, wenn man jetzt die Medizin da wieder reinbringt, Michael Nehls, der deutsche Genetiker, der zitiert immer eine Studie, dass wenn du 1 Stunde regelmäßig fernsiehst am Tag, dann steigt dein Alzheimer-Risiko um 34%. Laut dem Bundesamt für Statistik schauen die Deutschen aber 3,5 Stunden Fernsehen am Tag. Jetzt rechnet 3,5 mal 34, also ist es aussichtslos. Alle kriegen Alzheimer nach der Methode. Und irgendwann, glaube ich, da trägt hoffentlich auch so ein Buch wie das Alter als Geschenk dazu bei, wird den Leuten schon klar, dass sie zwangsweise ein Fernsehprogramm finanzieren, eben dieses öffentlich-rechtliche, was sie wissenschaftlich nachweislich verblöden lässt. Da müsste mal irgendwie es krachen. Und mir tut es einerseits auch leid, ich habe auch wirklich gute Sendungen im ORF erlebt, aber es ist lange her. Das, was sie jetzt treiben, das geht einfach zu weit. Das ist einfach meilenweit weg von fairem Journalismus, unterirdischste Schublade. Und das kannst du auf vielen Ebenen erleben. Und ich denke, da reicht dann irgendwann ein Tropfen.
Ja,
da würde ich noch gern beitragen dazu, um das mal wegzuwischen.
Als und ich hier hingefahren bin, habe ich eine Hörzeit angehört, und zwar von Yuval Harari, den zweiten Teil. Das sind sehr gute Bücher. Ne?
Ja,
und da beschreibt er, wirst du dich erinnern, dann, ne? Den Sturz von Ceausescu. Also Gorbatschow hat schon alles gemacht. Also die UdSSR war schon aufgelöst, Russland war da. Und der war aber noch am Gange und hat dann vor den Leuten gesprochen. Und alle haben Beifall gegeben, ja, genossen und so weiter. Und dann hat einer Buh geschrien. Und auf einmal guckte der Ceausescu, er erklärt das so, Ceausescu so ganz richtig versteinert. Und auf einmal ein zweiter, ein dritter, ein vierter und auf einmal alle Buh geschrien. Und dann sind sie alle gerannt, wollten ihn erledigen. Ne?
Ja.
Und die Frau hat ihn geschützt, dann raus. Das war der ganz, ganz kleine Tropfen. Vorher haben sie alle Beifall gemacht. Noch in, ne?
Und das ist, also ich meine, wenn Harari jetzt auch in dem letzten Buch 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, das ist ein gut bürgerlicher Wissenschaftler. Wenn man sieht, wie kritisch der das Ganze schon sieht und auch kritisch beschreibt und dann so ein Bestseller auch im bürgerlichen Bereich hat, Ja, da muss man schon merken, da sind doch ganz viele, die schon eigentlich merken, hoppla, das geht ja in ganz gefährliche Richtung, was da passiert.
Und du weißt ja selber, wenn man Bücher schreibt, schreibst du ja nur ein Konzentrat von dem, was du weißt. Ja, du schreibst ja nicht alles rein, weil dann wäre das Ding 1000 Seiten dick.
Ja,
und das ist bei ihm auch so. Also er hat die Pralinen da reingesetzt. Ja. Und ja, ein Buch, das auch viele Leute lesen sollten, um einen anderen Blickwinkel zu bekommen auf sich selbst.
Und der ist natürlich eigentlich tatsächlich so in der normalen, also was Bildungsbürger, meine Eltern, die hätten sowas gelesen. Und das ist auch so ein Zeichen, dass sich da mal was ändert. Und ich glaube, in der Medizin schon zu spüren, dass das passiert. Also wenn ich so sehe, schau mal, ich habe 35 Jahre lang immer Fastende begleitet in meinen Seminaren. Das war aber zeitlich natürlich begrenzt durch, ich faste 7-8 Wochen im Jahr, muss ja immer mitfasten, sonst bin ich nicht so wirklich in Resonanz mit den Leuten.
Mhm.
Da habe ich immer knapp 300 Leute begleitet. Heute sind es Tausende. Einfach übers Online-Fasten. Ja, also das über die
Resonanz ist riesengroß, ne?
Ja, und das ist eine Tendenz, die zunimmt. Idealgewicht-Challenge. Wie viele Leute haben Gewichtsprobleme? Ja, also so viele. Das ist ja auch so krass, ne? Von den 7,5 Milliarden, die wir momentan ja nicht vernünftig ernährt kriegen, hungert 1 Milliarde und 2 Milliarden sind krankhaft verfettet. Also die leiden dann schon wieder dran.
Auch jeder die Todesrate an Verfettung, an Übergewicht, Diabetes etc., die daran sterben, das sind mehr als jedes Jahr weltweit an Kriegen sterben.
Ja, na klar.
Das ist, da frage ich mich, das ist doch ein sozialer Krieg, den wir hier erleben über die Pharmaindustrie, aber über die ganzen, die da das Sagen haben, sag ich mal so vorsichtig so. Und der Staat finanziert das oder der macht das auch noch mit und warnt die Bevölkerung eigentlich gar nicht davor. Vor jedem Krieg, da gehen die Sirenen hoch. Aber bei so etwas, ne, was du jetzt auch so die ganze Zeit beschreibst, das ist einfach, das wird nie artikuliert.
Aber das Schöne ist natürlich, du kannst es wirklich für dich, kannst es wenden.
Ja.
Und das ist auch etwas, was mich motiviert, einfach diese ganze Online-Geschichte. Ja, ich kann jetzt Meditationen online verbreiten und so viele Dinge. Und das hat ja was Virales, wie sich das ausbreitet über YouTube und diese Podcasts.
Kommen auch junge Leute zu dir?
Ja.
Oder ist das von 20 bis 80 alles dabei?
Das ist natürlich, die Psychosomatik ist mit von Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol so gewachsen. Das sind ältere Leute, klar, Geschenk des Alters lesen ältere Leute.
Ja, klar, das
Krebs,
aber du hast ja auch
zweite Lebenshälfte mehr.
Ja.
Aber durch das Peace Food, das ist eine Geschichte, wo ganz viele, ganz junge dabei sind jetzt. Also die sind oft so gepierst und haben also viel Blech im Gesicht, wie ich in den Zähnen nicht. Ja? Also, und tätowiert und irgendwie, am Anfang war es mir ungewohnt.
Ja, ja.
Die sind zum Teil unter 20 auch. So, für die habe ich auch Future for You, dieses E-Book da geschrieben, um ihnen Mut zu machen, dass sie halt protestieren und mal den Blick weiten, worum es wirklich geht. Ne? Dass eigentlich die Weltgeldreligion aus meiner Sicht dahinter steckt. Das ist so die letzte Ebene, wo wir immer sehen können, okay, darum geht es eigentlich. Aber das Schöne wollte ich noch mal sagen, was mich noch weiter motiviert jetzt mit 68, könnte ja schon in Pension sein. Ne?
Und könntest du aufhören und es dir gut gehen lassen, so nach dem Motto.
Ja, ich höre nicht auf und lass es mir gut gehen.
Ja, genau.
Das ist ja auch eine Möglichkeit. Und schreib in schönen Gegenden.
Du kannst gar nicht aufhören. Ich glaube nicht, dass du aufhörst.
Ja, mitzudenken sicher nicht.
Ist auch gut so.
Ich kann, glaube ich, schon weniger machen. Also das fange ich auch schon an. Aber es ist natürlich schon so, Peace Food ist ja so ein anspruchsvoller Titel, Friedensessen. Wir können wirklich Frieden machen mit unserem Immunsystem. Ich habe merkt, dass ich selbst so viele Allergiker erlebt, die das aufgegeben haben, ihre Allergie. Sogar Autoimmunerkrankungen, Rheuma. Also niemand braucht Rheuma haben aus meiner Sicht. Das kannst du mit Fasten, Ernährungsumstellung und der Psychosomatik in den Griff kriegen. Das traue ich mich nicht zu sagen bei MS oder Parkinson oder Krebs. Aber da ist auch viel, viel mehr Hoffnung. Ja, das sind Bücher der Hoffnung, so Krebs, Wachstum auf Abwägen oder das Alter als Geschenk oder Hollywood-Therapie. Wir könnten so viel mit guten Filmen wirklich auch Therapie machen. Und wir können uns so verblöden mit dem Fernsehen. Das sind ja Möglichkeiten, Leute abzuholen, wo sie sind. Die sitzen sowieso am Abend vorm Fernseher. Jetzt können sie sich auch einen guten Film vornehmen und den mal bis in die Tiefe verstehen.
Und auf deiner Seite sind die ganzen Filme ja auch verlinkt. Du hast ja eine ganze Seite davon gemacht, ne? Und da sind alle Filme, und das sind also wirklich sehr, sehr viele Filme, und zwar zu jedem Thema.
Ja.
Du hast die zu jedem Thema gebracht.
Die 12 Lebensbühnen, also 12.
Die man so durchlebt im Leben.
Also es gäbe so viele, so einfache Möglichkeiten. Und ich erlebe auch, wie immer mehr Einzelne darauf einsteigen. Nicht nur beim Fasten, bei der Ernährung, sondern auch bei der Psychosomatik. Ne? Das ist, ich weiß nicht, Krankheitssymbol, das ist, glaube ich, 27. Auflage oder sowas. Das sind Hunderttausende unterwegs. Also da wächst ja auch ein Feld und da denke ich und hoffe ich immer auf den Bambus. Ja, dass da unten schon das Myzel, so dieses Geflecht ist und dass dann irgendwann die jungen Ärzte einfach sagen, so Schluss jetzt. Ja, also tschüss Pharma, jetzt werden wir wieder Ärzte. Und hör mal auf mit dem Mediziner und mit dem Mediziniker.
Mediziniker.
Gehen wir doch wieder in diese alte Tradition. Mhm. Weil man muss ja auch so sehen, ich bin ja heute auch gar nicht mehr denen so böse. Muss grässlich sein. Jeder landet von uns auf dem Totenbett. Das ist ja nun mal endlich, das Leben.
Ja.
Du schaust zurück auf ein Medizinerleben und du warst eigentlich nur Erfüllungsgehilfe der Pharmaindustrie. Muss ja furchtbar sein für dich.
Hauptsache lange krank erhalten. Ne?
So.
Die Menschen lange krank erhalten.
So, ja.
Also, und nicht gesund werden lassen, so schnell wie möglich.
Ja. Das ist natürlich nicht etwas, was bewusst läuft. Ich habe noch nie einen Arzt erlebt, der jetzt sozusagen aus Bosheit Medizin studiert
hat. Das glaube ich auch 14
Semester.
Nicht,
das tust du nicht.
So, die kommen in ihrem Studium in das System hinein, werden dann Mediziner und dann sind die im System drin. Ne? Und dann denken die erstmal nicht, dass das verkehrt ist.
In Future for You habe ich das auch so beschrieben. Das ist immer dieselbe Kurve. Ja, das ist so, am Anfang als Student, wenn du nebenher jobst, kannst du mit wenig Geldzuwachs, ja, also hier hast du wenig, auf der Achse ist der Geldzuwachs. Mhm. Mit wenig Geldzuwachs hast du einen unheimlichen Lebensqualitätsanstieg. Kaufst du eine Stereoanlage, war bei uns so ein Thema. Dann kaufst du ein altes Auto und 2 CV. Ja? Irren Lebensstilanstieg, Lebensqualität nimmt zu, brauchst gar nicht so viel Geld. Und dann wird es immer flacher. Ja, dann willst du dann schon deine eigene Wohnung haben. Musst du irre zahlen und hast eigentlich wenig Lebensqualitätverbesserung.
Mhm.
Und dann merken die Leute auch nicht mehr, wie die Kurve flach bleibt. Du musst immer mehr schuften, immer mehr verdienen, du hast überhaupt keine Qualitätsgewinne mehr. Und dann die ganz Reichen, das ist ja auch schon fast tragisch, da geht es dann wieder runter. Ne? Musst immer mehr verdienen, um es immer schlechter zu haben. Ja. Du hast schon eine Privatarmee, dass die Kinder nicht entführt werden.
Ja.
Und das Ganze ist es bei allen Sachen machen. Ja, ich meine, es war natürlich ein Riesenfortschritt, dass man irgendwie dann ein Auto hatte. Und wir haben verkehrsmäßig irre Fortschritte gemacht. Aber heute bist du in München mit dem Fahrrad viel schneller als mit dem Auto und in London sicher auch.
Ja.
Und ganz bestimmt auch in Berlin.
Das ist auch so.
Also, das ist immer dieselbe Kurve. Ja, du merkst dann nicht mehr, wie sie kippt. Und naja, dann kommst du in dieses Frosch, in die Froschparabel rein.
Und merkst nicht, dass es schon verkehrt ist, dass es 50 Grad ist, merkst du dann nicht mehr.
Merkst du nicht mehr. Auf der anderen Seite, ich meine, warum macht ihr solche Sendungen und lasst es mal fair laufen? Ist ja auch möglich, offensichtlich.
Mhm.
Und kann man natürlich immer noch auch Samen aussäen, dass Leute auch aufwachen und sehen, okay, und ich kann das als Arzt sehr gut, ne? Die können sich so einfach helfen. Du sparst, wenn du jetzt Kurzzeitfasten machst, das mache ich schon 40 Jahre, du kannst ja im Laufe eines Lebens eine Villa ersparen. Wenn er erst in der Hälfte.
Du bist doch seit 40 Jahren Veganer, ne?
Nee, also ich war.
Zwischendurch mal Vegetarier, aber dann wieder Veganer.
Ich war mal als Kind schon, habe ich schon aufgehört, Fleisch zu essen und esse jetzt seit 15 Jahren kein Fleisch mehr, also bin ich Vegetarier und ich mochte nie Milch und Eier, die habe ich nie so gegessen, aber die sind ja überall drin. So richtig konsequent vegan bin ich erst so seit 12 Jahren, glaube ich jetzt, dass ich schaue, was ist denn da wirklich drin.
Also Verpackung umdrehen, gucken, ne?
Genau.
Und informieren.
Und naja, und das sind auch so einfache Dinge. Ich lebe heute so gut, ich esse so gut, wie ich bisher nicht gelebt habe. Und wir sind in Berlin hier in der Hauptstadt. Mal für was so Positives, ne? Wie vegane Ernährung. Also du kannst hier so gut in Berlin.
Hast du bei Positionen, hast du ein Restaurant erwähnt, das, wo man hier in Berlin gut vegan essen kann. Kannst du das nochmal nennen? Da machen wir gerne Werbung für ein veganes Restaurant.
Also am besten gegessen habe ich da bei dem Jean-Christian Jury, das hieß La Mano Verde, glaube ich.
Mhm.
Der ist aber in den USA inzwischen, das war am Kempinski-Platz.
Achso, den gibt es hier nicht mehr?
Nee, den gibt es ja jetzt nicht mehr. Aber es gibt hier eine ganze Menge Schüler auch von ihm, die hier Restaurants aufgemacht haben, wo du wirklich richtig gut essen kannst. Also das ist eine Liste von 40 veganen Restaurants, weil mehr schaffe ich in einer Woche, wenn ich mal hier bin. Schon gar nicht.
Nee, das schaffst du nicht.
Aber das ist eine Entwicklung, die wächst, das sehen wir auch. Ja, ja. Wir machen jetzt so ein Peace Food Label, da bewerben sich auch bei uns in Österreich, aus der Umgebung sogar. Die Naturkur kommt total gut an, die Leute wollen das. Kostet natürlich auch nichts, Natur, Mutter Natur gibt es ja immer gratis. Es sind so viele einfache Dinge. Du gehst barfuß und brauchst nie Antioxidantien kaufen, weil Mutter Natur gibt dir das. Die ist so voller Elektronen, die Erde, da kannst du einfach genug aufnehmen. Du kannst in den Wald gehen, das kostet nichts. Und du hast so ein Immunsystemkur. Du kannst deinen Schlaf wieder in Ordnung bringen. Ja, du kannst so einfache Dinge machen. Ja,
Du brauchst dafür nur Disziplin, oder?
Na, zum Barfußgehen brauchst du ja nicht mehr
brauchst Disziplin, du nicht. Ne? Aber wenn ich jetzt das ganze Konzept nehme, dann muss ich diszipliniert vorgehen.
Na, ich glaube sowieso, ehrlich
das
gesagt.
Das tun viele nicht, ne?
Leider. Nee, auch die Jungen, die sagen halt immer, klar, verstehe ich auch smart statt hart. Das ist ja schon heute. Ich sehe die oft, so in Bali habe ich sie gesehen, in Zypern sehe ich sie, diese Internetnomaden. Home is where the Mac is. Und ansonsten, die haben keine feste Wohnung, das ist ein bisschen Airbnb.
Hauptsache Steckdose in der Nähe.
Genau, du hast keine richtige Beziehung eigentlich, das läuft irgendwie alles so. Es ist ja schon auch so ein relativ oberflächliches Leben, kommt mir vor, was du dann führst in dem Bereich. Und naja, also die alten deutschen Tugenden sind aus meiner Sicht nicht verkehrt. Also ohne Fleiß kein Preis, haben wir mal gelernt. Wenn du heute schaust, die als Genies gelten, das hat auch Malcolm Gladwell in Outliers so schön entlarvt. Das sind alles ganz fleißige Leute gewesen. Mhm. Ja, also Steve Jobs, Billy Joel, Bill Gates. Die haben nächtelang programmiert.
Bill Gates macht das ja jetzt noch nächtelang.
Ja, bis sie 10.000 Stunden hatten, das hat er richtig zusammengezählt. Mhm. All die Genies, die man so als Genies gelten, Mozart sogar hat das nachgewiesen, die Beatles und so weiter. 10.000 Stunden geübt und das ist Fleiß. Muss ja nicht so nennen, kann es auch Engagement nennen oder so. Aber wie ich das gelesen habe, war mir das sofort klar. Ja, das ist erstens Fleiß, zweitens Fleiß, drittens Fleiß. Und so verkehrt es auch Pünktlichkeit nicht. Mhm. Also ich lasse, wenn es irgend geht, niemanden warten. Mhm. Einfach, weil ich es finde, Unverschämtheit. Das ist das Kostbarste, was wir haben, Lebenszeit. Ja. Und warum soll ich jemanden anderen warten lassen? Das ist immer möglich, eine Praxis so zu organisieren. Auf mich haben die Leute kaum warten müssen. Das ist nicht nötig. Und man kann das anders organisieren. Also ich stehe auf die alten Tugenden und werde auch noch irgendwann mal was schreiben darüber. Mhm. Als Gegenpol zu der ganzen Schattenthematik.
Das geht mir jetzt so durch den Kopf. Ne? Wenn man über deutsche Tugenden redet, dann werden wir einige hier drunter schreiben, dann wählen die wahrscheinlich auch AfD. Wählen wir nicht, aber.
Schrecklich.
Aber es ist ja nichts, was man irgendwie. Also ich würde man sagen, iranische Tugenden sind blöd oder USA-Tugenden sind doof oder.
Wir können ja venezuelische sagen, Schweizer Tugenden, weil die leben heute eigentlich nur noch in der Schweiz. Diese Dinge, die wir mal als deutsche Tugenden so beschrieben haben. Ich meine, das finde ich auch schon was Grässliches. Wenn ich heute sage, ich liebe die deutsche Sprache, das tue ich wirklich. Also ich bin wirklich verliebt in diese Sprache.
Du bist wahrscheinlich schon rechts. Ich liebe die deutsche Sprache.
Ja, eben, man darf
jetzt
nicht
kommt
sagen.
Die AfD, die Antifa.
Also das ist, ja, die haben mich ja schon auf dem Kicker.
Die haben dich schon auf dem Kicker, echt?
Ja, klar.
Das ist jetzt aber ein Ding.
Du brauchst ja noch einmal zum Querdenker-Kongress gehen oder so, dann geht das schon los.
Echt?
Dann kommt es in so eine Richtung. Also ich bin schon als Linksradikal die längste Zeit natürlich beschimpft worden. Und radikal ist ja mein Denken, ne? Dieses Denken mit Urprinzipien. So wie Platon sagt, hinter jedem Ding ist eine Idee. Ich versuche ja schon auf diese Ebenen zu gehen. Aber dass du da sofort diskriminiert wirst, das ist so... Ja, weiß der Himmel, auch so eine blöde Abart jetzt. Ja, wieso darfst du deine eigene Sprache nicht mögen? Und dann wird dir gleich unterstellt, anders als wenn ich Peace Food schreibe, kriege ich von so Ultrarechten, also auch wütende Briefe, wie kann ich das machen?
Also, die Anglizismen immer.
Ja, und so weiter. Und das ist schon so diese Schubladengeschichte.
Zurzeit steckt Deutschland irgendwie in so eine Schwarz-Weiß-Extremismus drin. Ja. Also so wirklich ein ganz extra. Angefangen habe ich das selbst das zu erleben, als ich in die Friedensbewegung 2013 reinkam. Ja. Wie Lars Mehrholz damals, wo auch Ken Jebsen drin war und so. Und wo viele, die auch auf KenFM zu sehen sind oder schreiben, drinne waren. So. Ja. Und da fing das plötzlich an, dass die AfD uns attackiert hat, weil wir für den Frieden waren. Weil dann waren natürlich auch wieder Leute, die haben andere Dinge gesagt, das war denen dann zu rechts und so. Und dann ging das los. Dann waren jeder, der in der Friedensbewegung ist, ist ein Rechter, fertig. Ich habe auch meinen Eintrag in Sonnenstaatland da, dass ich Reichsbürger-ähnliche Fantasien hätte oder so.
Das ist wirklich.
Also, das hat jeder Redner, der ein paar Mal aufgetreten ist, der hat das dann da in der Friedensbewegung. Muss man sich mal vorstellen. Ne?
Und aber eigentlich wäre so die Idee, auch meine jetzt für die Medizin, so ein Brückenbauer zu sein. Ja. Weil ich habe ja Schulmedizin studiert und ich lese immer noch viele Studien, kenne mich da aus.
Du machst ja immer noch in der Ärztekammer Fortbildungen.
Ja, für die Deutsche Ärztekammer bin ich auch froh drum. Und ich mache die auch ordentlich und ich kann auch Schulmedizin. Und ich würde ja auch nicht jedem die Schulmedizin sozusagen vorenthalten wollen. Mhm. Ich kann schon sehr genau sagen, wenn wir den Tumor...
Du sagst ja, du bist Komplementärmedizin, ja. Das bist du eigentlich.
Klar, ne? Wenn der Knoten in der Brust eine Chance besteht, dass ich den im Gesunden rausoperieren kann, sage ich immer operieren. Und ich habe heute viele Frauen, die dann nach dem Vortrag sagen, ja, sie kennen schon seit Monaten, wissen sie das und sie hoffen halt, und dann nehmen sie Bachblüten. Ich kenne Mechthild Schäfer ja gut, die Bachblütenfrau, die würde das auch nicht empfehlen. Da muss eine gute Diagnose her. Und ich schicke viele Leute auch zur Schulmedizin und sage, lassen Sie im Blut das machen. Im Blut ist es sicherer, als wenn es einer mit dem Pendel macht. Und dann können wir auf der Basis sehen, was tun wir weiter. Also da wäre ich ja lieber Brückenbauer. Aber zum Beispiel in diesem politischen Bereich geht das gar nicht. Ja, wenn du nämlich den Willkommenspoeten, die da mit dem Fähnchen am Bahnhof schwenken, wenn du denen sagst, ja Leute, überlegt euch das mal, die Politik läuft so, dass immer mehr Menschen entwurzelt werden. Ja, also unsere Milchwirtschaft, unsere Konzerne sorgen dafür, dass die Bauern in Afrika nicht mehr existieren können.
Richtig.
Und da weggehen müssen. Mhm. Was machst du als Mutter, wenn du deine Kinder nicht mehr füttern kannst? Musst du weg. Mhm. So. Also wir können die nicht alle aufnehmen.
Oder wir fischen auch da aus an den Stränden vor Afrika, dass die dann keinen Fisch mehr essen können, dann kommen die auch hier rüber.
Japaner haben das wirklich
ganz viel
weltweit getan.
Ja.
Also ich meine, grob gesagt ist doch so, Zweistromland, da ist die Landwirtschaft begonnen im Irak. Mhm. Warum können sie sich heute nicht mehr ernähren? Na, weil da Krieg ist. Haben die so viel Waffen da? Ich meine, unsere ganz lieben Freunde, die immer nur alles richtig machen. Die Amerikaner haben nur ihre Jungs extra hingeschickt. Die haben doch geschaut,
damit der Frieden
die Waffen
kommt.
Haben. Ne? Die haben ja gar keine gefunden im Irak. Also die produzieren gar keine. Aber wir, Deutschland, sind die drittgrößten Waffenproduzenten. Und wir produzieren Waffen und die müssen ja verbraucht werden. Also wir verkaufen denen Waffen. Und was kaufen wir ihnen weg? Die Kohlenhydrate. Nämlich als Futter in unseren Massentierzuchthäusern.
Genau.
Das heißt, wir nehmen die Lebensgrundlage weg, ernährungsmäßig, wir bringen ihnen Waffen dafür rein und dann hauen die Leute ab. Und dann kommen die zu uns, aber es sind zu viele. Wenn ich den Willkommenspoeten das sage, halten die mich für rechtsradikal.
Wahrscheinlich.
Ja. So, wenn ich den Rechten sage, bitte habt ihr euch, habe ich mal in Prag erlebt, da waren 600 Leute im Saal, ich habe das ganz falsch eingeschätzt. Da habe ich denen gesagt, ja Leute, habt ihr euch hinter eurer Mauer so wohlgefühlt oder was? War das so super, dass ihr jetzt schon wieder Mauern bauen wollt? Und dann hatte ich aber 580 gegen mich von den 600 Kammern oder sagen wir 500. Die haben noch nichts gehabt, sozusagen vom Kapitalismus. Ja. Die wollen erstmal zumachen, da sollen keine neuen mehr kommen. Und wenn ich dann sage, aber Integration, das ist das, was unsere Aufgabe ist im Leben: Dinge zu integrieren, zu wachsen, vollkommener zu werden, dann gelte ich den natürlich als linksradikal. Insofern, mir macht es ja schon nichts mehr aus. Aber es ist so ein bisschen, wie du sagst, so schwarz-weiß. Und da werden wir auch nicht gute Lösungen finden.
Nee.
Die Lösungen wären natürlich, dass man einfach Brücken baut. Und immer wenn ich das mache, so privat mache ich das ja mal, bei uns da ein Spielfeld, Österreich, da, wo es Tamanga ist, das Zentrum, da kamen die ja 12.000 am Tag an. Und auch die jetzt total für zumachen sind der Grenzen, da gibt es genug in Österreich. Wenn er dann eine Mutter sieht, die total durchnässt ist seit 3 Tagen, ein Kind an der Hand hat und eins auf der Hüfte, dann sagt auch der Mensch, da brauchen trockene Decken, die müssen ja gefüttert
Richtig,
werden.
Richtig, das wird hier, also jeder das, normale Mensch wird da so
das
reagieren.
Das ist dann so, da kann der politisch stehen, wo er will.
Ja.
Und das ist von den anderen natürlich auch so. So eine Willkommenspoetin kenne ich in Wien, bei denen sind dann Leute eingedrungen in ihre Villa, in den Garten aber nur, und haben da eine Party gefeiert im Pool, wo die weg waren. Und da sie nicht rein konnten auf die Toilette, haben sie auf der Terrasse gekackt. Hat die sofort die Polizei geholt. Und die Polizei ist auch gekommen, die sind natürlich weggerannt dann. Und da haben die wollten die Anzeige erstatten und sagten die Polizei einfach, ja, also lassen Sie Ihren Gärtner das wegmachen, die Kackhaufen, da ist ja kein Schaden passiert, das hat gar keinen Sinn. Da ist die Frau dann auch so aufgewacht und hat gesagt, ja stimmt, ich bin zwar irgendwie, ich bespiele die Kinder und so, aber ich will nicht, dass die in meinen Pool kommen und auf meine Veranda kacken. Natürlich nicht. So weit ist das alles nicht auseinander. Ja, das ist so, wenn es einfach näher rankommen lässt und dich darauf einlässt auf die Situation, glaube ich, würden fast alle drauf kommen. Wir müssen dafür sorgen, dass die zu Hause bleiben wollen.
Dass die einzige Chance in Ordnung bleibt, ne?
Ja.
Und nicht verbombt.
Und dass wir hier unser Zuhause wieder in Ordnung kriegen. Ja, ja, das ist ja, kannst ja sehen, wie Deutschland runtergeht. Also schon verglichen zu Österreich ist das manchmal wirklich traurig. War ja die ersten 40 Jahre auch Deutscher. Also das ist wirklich schade, was da passiert. So, in der Medizin ist genauso. Wir könnten natürlich schauen, dass wir in uns intakt kommen. Ja, dass wir Frieden stiften zwischen den verschiedenen Systemen, Immunsystem, den Organen und so weiter. Mhm. Dass wir in unseren Beziehungen Frieden hinkriegen. Ja, also ein besseres Klima brauchen wir wieder. Da bin ich ganz sicher, so zwischenmenschlich. Mhm. Gerald Hüther sagt es immer so direkt. Also wir behandeln uns nur noch wie Objekte. Was kannst du mir nützen? Was kann ich dir nützen?
Genau. Nicht mehr wie Subjekte. Ne?
Ja, würden wir uns wie Subjekte behandeln, hätten wir, tun wir ja hier auch, eine bessere Zeit miteinander, kommen besser in die Tiefe. Und da wäre so viel zu gewinnen. Das sind keine großen Schritte. Ja, das ist bei vielen Dingen ist es so einfach. So, auch in, von der Lebensphilosophie, die Leute denken immer, Glück ist, wenn sie alles kriegen, was sie wollen. Es wäre so einfach. Sie müssen nur alles wollen, was sie kriegen. Und schauen, was hat es mit mir zu tun.
Genau.
Dann könnte man gleich anfangen, glücklich zu sein.
Aber dann gehen die Leute auch in die Eigenverantwortung. Ne? Aber auch in die Selbstermächtigung.
Ja. Das wäre ja auch das Ziel meiner Medizin.
Ja.
Wobei, das wird auch natürlich immer noch absichtlich von den Skeptikern zum Beispiel missverstanden, dass sie sagen, ich gebe denen die Schuld. Nein, Schuld ist so ein religiöses Kriterium, da habe ich gar nichts mit zu tun. Ja, selbst Christus ist ja kein Sündenkrämer. Das ist sein Bodenpersonal, was da entgleist. Aber er ist ja kein Sündenkrämer. Mhm. Also, er sagt ja von euch bei der Gleichnis mit der Ehebrecherin, wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Weil er weiß, alle haben das gleiche Thema. Projizieren halt einfach. Also wir könnten natürlich in vieler Hinsicht sehr einfach uns klar machen, wir kriegen nur die Dinge, zu denen wir Resonanz haben. Auch nur die Menschen. Wir haben alle die Partner, zu denen wir Resonanz haben. Wir haben sogar die Politiker, zu denen wir Resonanz haben. So peinlich das auch ist. Ne? Das tut ja weh auch oft. Aber wir müssen schon sagen, okay, es ist halt einfach doch so, Mutti Merkel wird immer wieder gewählt. Egal was. Und sie sagt ja auch immer anfangs ganz vernünftige Sachen, wie der Erdogan da die Kurden massakriert hat. Hat sie gesagt, da schicken wir jetzt keine Waffen mehr. Am nächsten Tag hörst du, außer das, was schon abgemacht ist. Ne? Also der Fluss der Waffen geht weiter. Das ist immer, die Atomkraft wird jetzt abgeschafft und die Industrie wird das bezahlen. Da denken alle, ja, Mutti Merkel passt auf uns. Dauert ein Vierteljahr, dann kommt raus, ach, die haben schon das längstens irgendwie ausgegliedert, die Schulden und so weiter. Und das zahlt natürlich der deutsche Steuerzahler. Das ist schon so eine Politik, die ist ja eigentlich leicht zu durchschauen. Mhm. Wenn wir rauskommen aus diesem Projizieren, wer ist da schuld, und gehen so, wie du sagst, in die Eigenverantwortung und finden wirklich Antworten, ist es der Gegenpol zu Schuld. Und das meint Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol. Ja, ich gehe in meine Verantwortung und schaue, was ich für Antworten finden kann auf diese Allergie, auf dieses neurodegenerative Geschehen, Alzheimer oder so. Und da wird es halt deutlich, da wäre es besser, Vorbeugung zu machen. Also wenn du schon mal Alzheimer hast, wird es schwierig. Aber wirkliche Vorbeugung ist möglich mit diesem Ansatz.
Richtige Vorbeugung, wenn ich dich richtig verstehe, richtige Vorbeugung bedeutet auch, das richtige Leben zu wählen, es in die Hand zu nehmen, eigenständig in die Hand zu nehmen und zu schauen, was mache ich denn mit meinem Leben? Jetzt nicht nur mit meinen Gedanken, sondern auch mit dem, was ich esse, mit dem, was ich aussende, mit meinen Beziehungen, mit meiner Bildung, die ich vielleicht in meinen Kopf reinlasse und so weiter.
Die Mehrheit hat noch gar nicht kapiert, dass die Schulmedizin zwar das Wort benutzt, aber es gar nicht kann. Wenn die Vorbeugung sagen, Vorsorge, Prävention oder Prophylaxe, meinen sie immer Früherkennung. Nun ist Früherkennung ja wirklich besser als Späterkennung, zum Beispiel bei Krebs. Das stellt ja niemand in Abrede. Mhm. Aber Vorbeugung würde wirklich was anderes bedeuten. Mhm. Ich verhalte mich so, zum Beispiel mit einer anderen Ernährung,
dass das gar nicht vorkommt.
Mit einem anderen Wachstum auf also nicht mehr auf körperlicher Ebene, das ist mal Schluss mit der Adoleszenz, sondern auf geistig, seelischer, auch spiritueller Ebene. Dann muss das nicht in den Körper sinken. Ja, Krebs ist in den Körper gesunkenes Wachstum. Ja, weil es nicht auf den anderen Ebenen passiert. So wie bei Alzheimer, das ist einfach dieses, so ihr nicht umkehrt und wieder werdet wie die Kinder. Also das Himmelreich Gottes könnt ihr nicht erlangen. Wir haben die Wahl, ob wir wieder werden wie die Kinder, Kontakt zum inneren Kind bekommen, was ja wunderschön ist. Ne? Was denkst du, die großen staunenden Augen des kleinen Prinzen, die Welt als Wunder erkennen? Wunderschön. Oder die Alternative ist kindisch werden. Und die ist eigentlich dann, das nennen wir Morbus Alzheimer, da, wenn man das so sich klar machen würde, würde, glaube ich, jeder zum inneren Kind tendieren und nicht zum kindisch werden. Da würde auch jeder zu Wachstum und Entwicklung plädieren und nicht dazu, jetzt Krebs zu kriegen, Tumore zu entwickeln. Also eigentlich sind das nicht schwierige Dinge. Allerdings ist es nicht so einfach, sie zu verbreiten.
Aber ist nicht so einfach, ja.
Wir sind ja gerade dran.
Rüdiger, ich danke dir für dieses Gespräch.
Bitte gern.
Das ist schon schnell vorbeigegangen, ne? Ja. Das war eine weitere Sendung heute mit Rüdiger Dahlke, Empathie. Bis zum nächsten Mal.